Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu den Championship Rounds mit Florian Mandavid und Sebastian Hackl. Wir sprechen heute über die UFC Fight Night Blaydes gegen Dawkus. Die fand statt am vergangenen Wochenende in der Nationwide Arena in Columbus, Ohio. Und Flo, das Schwergewicht bringt ja immer eine gewisse Faszination mit. Denn im Heavyweight, da kann jeder Schlag den Kampf beenden, das wissen wir. Und am vergangenen Wochenende gab es wirklich Top 10 Heavyweight Action. Also die Nummer 4 der Division, Curtis Blaydes, gegen die Nummer 9 der Division. Und abgesehen von diesem Kampf, Flo, ist ja die Situation im Heavyweight super faszinierend. Also das Geschehen war lange nicht mehr so spannend. In meinen Augen, kannst mich gerne berichtigen. Der dominante Champion Francis Ngannou ist verletzt. Und jetzt wollen natürlich alle in so eine Startposition kommen, um irgendwie um das Gold zu kämpfen. Und da wollen so viele Kämpfer eine Titelchance und so viele hätten theoretisch auch eine Titelchance verdient. Also Cyril Gane hatte eine, Tom Aspinall zieht jetzt die Aufmerksamkeit auf sich, John Jones käme natürlich immer in Frage mit seinem Standing als Light Heavyweight Goat sozusagen, Stipe Miocic war im Publikum am Wochenende, der kann jederzeit ins Geschehen eingreifen, es gibt da Kämpfer wie Derek Lewis oder Tai Tuivasa, die man auf der Rechnung haben muss. War das Heavyweight in der UFC jemals so spannend wie momentan, was denkst du?
Es wurde oft an der Spitze so ein bisschen langsam irgendwie ausgekämpft. Ne? So DC und Stipe haben das ein bisschen ausgebremst, fand ich. Ich habe halt diese ganzen Cain Velasquez-Zeiten und so nicht live miterlebt. Wie gefährlich da irgendwelche Leute, die zu dem Zeitpunkt auf der 10 waren, dann letztendlich waren, das kann ich dann fairerweise nicht einschätzen. Ich kann nur sagen, ich bin gerade wirklich hooked. Ich genieße das Schwergewicht auf jeden Fall und kann mal sagen, in meiner Zeit ist es, glaube ich, wirklich die leistungsdichteste Division bisher.
Wie gesagt, am vergangenen Wochenende gab es wieder so ein Top-10-Duell zweier wirklich talentierter Leute. Curtis Blaydes, da wissen wir, der kann ringen, ist ein großer, schwerer Mann, der aus der Top-Position massiven Druck aufbauen kann. Die Frage bei ihm war, wie hat sich sein Striking entwickelt? Auf der anderen Seite Chris Dawkus, da wissen wir, solide Hände, gute Beinarbeit. Die Frage bei ihm war, wie kommt er mit den Takedowns von Curtis Blaydes zurecht? Wie gut ist sein BJJ, sein Brazilian Jiu-Jitsu? Die Frage wurde aber gar nicht beantwortet, Flo.
Nicht wirklich. Wir haben uns doch darüber unterhalten. Dass ich meinte noch, Curtis Blaydes hat sich eigentlich im Stand ein bisschen verbessert. Und du sagst, ja, ich glaube, also ich will jetzt nicht sagen, dass dich da irgendwie ein schlechtes Licht drücken. Volles Verständnis für diesen Kommentar. Aber ich weiß noch, wie du meintest, ich glaube, über einen Knockout, da ist er jetzt nicht. Konnte man wirklich nicht erwarten, dass das so abläuft. Lief aber auch sehr glücklich für ihn. Also Chris Dawkus lehnt sich da ja, wenn ich schon mal so ein bisschen vorpreche, thematisch schon auch wirklich in die Hand rein, will ja selbst aktiv werden. Hat schon wirklich gepasst, die Sequenz für ihn. Aber überrascht über diesen Ansatz muss man auf jeden Fall sein. Das war ja wirklich kein Clinch, glaube ich, nicht mal, der gesucht wurde. Geshootet wurde auf gar keinen Fall. Hätte ich so nicht kommen sehen, ist halt die Frage, was Blaydes da wirklich jetzt macht. Also wollte er was beweisen? Hat er wirklich Dawkus als gar nicht so gefährlich angesehen? Wollte er sich selbst testen? Interessant auf jeden Fall. Zugegeben, hatte ich aber auch jetzt nicht nur irgendwie durch die Sequenz so ein, okay, ging ja gut. Ich hatte wirklich in keiner Phase eigentlich das Gefühl, dass es nach hinten gehen könnte, muss ich sagen.
Da stimme ich dir zu.
Das ist eine Arztthese, aber es lief wirklich gut, sah sinnvoll aus.
Absolut. Und ja, ich gebe es zu, ich musste meine eigenen Worte ganz schön fressen. Also ich habe ja wirklich in der vergangenen Episode, ich habe heute nochmal reingehört, gesagt, irgendwann wirst du gegen Curtis Blaydes auf dem Rücken liegen. Was, glaube ich, auch gar nicht so abwegig war.
Das überhaupt nicht. Nee, die Knockout-Power, das war halt wirklich, also hat man ja auch einfach noch nicht gesehen. Der hat halt keine Leute einfach mit einem Schlag niedergehauen. Ich habe tatsächlich, ne, Kampftipps, kurzer Shoutout, geben wir ja regelmäßig gesagt, dass der TKO per TKO gewinnen wird. Aber ich habe mir halt beim besten Willen nicht vorgestellt, dass es im Stand passiert, sondern ich habe den da oben drauf liegen sehen und irgendwie Ellenbogen und Ground and Pound und so landen. Damit hat, glaube ich, wirklich niemand gerechnet. Aber das, du hast eben noch von der Spannung im Schwergewicht gesprochen. Das macht es ja irgendwie auch aus, dass man immer wieder überrascht werden kann.
Also die Entwicklungskurven der Protagonisten in dieser Division ist exorbitant. Ja, und ich habe ja wirklich... Gib's gerne zu. Ich habe gesagt, dem fehlt ein bisschen Dynamik im Stand, dem Curtis Blaydes. Wir wissen alle, über 60 Takedowns in der UFC-Historie hat keiner mehr im Heavyweight. Der Typ ist ein Bulldozer, ist ein klasse Ringer, hochdekoriert, aber so ein bisschen Pop fehlt ihm, so ein bisschen Spritzigkeit. Das hat ja nicht so ausgesehen. Also die entscheidende Situation, wenn wir die mal rekapitulieren, Dawkins will da diese Links-Rechts-Kombination, kommt mit der Linken rein und will die Rechte sofort vorbeiziehen. Und Blaydes geht aus der Schusslinie, duckt sich nach links weg. Die linke Seite von Dawkins ist offen und pam, er trifft ihn so an der Augenhöhle, dachte ich. Also so knapp vor der Schläfe. Und Dawkins fällt direkt vorne über, berührt sich im Moment nicht. Blaydes schlägt einen Sargnagel ein mit Ground and Pound und das Ding ist vorbei. Also das Ding hätte ich mir 10-mal im Kopf durchgespielt, diesen Kampf, und ich wäre nie auf so eine Situation gekommen. Also ich hätte alles darauf verwettet, dass Blaydes das Ding verwaltet oder in der dritten, vierten den ermüdeten Dawkins mit Ground and Pound finisht oder dass Dawkins ihn durch die Mitte abkontert und vielleicht, dass er gewinnt. Aber Blaydes hat echt eine Entwicklung hier gezeigt. Er hat viele Lügen gestraft, er hat neue Facetten bewiesen und ein Empfehlungsschreiben abgegeben. Ich meine, für ihn ist es ein bisschen ungünstig, weil er hat ja zweimal gegen Francis Ngannou verloren, aber du bist jetzt an Nummer 4, hast zweimal gegen den Champion verloren. Der bleibt nur eine Option. Wenn du wieder eine Titelchance haben willst, musst du einfach erneut gewinnen. Und das hat er hier eindrucksvoll gemacht. Er hat neue Waffen bewiesen, er hat auch die Ruhe bewahrt. Mhm. Wenn manche so hart kritisiert werden und abgestempelt werden als Lay and Pray und als langweilige Kämpfer, dann lassen die sich zu Dingen hinreißen und sind plötzlich nicht mehr sie selbst. Das war super solide, hat mir echt imponiert.
Auf jeden Fall. Also ich finde nach wie vor, deine These ist komplett verständlich. Hätte die auch hier nicht nochmal aufgerollt, wenn ich die wirklich als blamabel irgendwie ansehen würde. Ich kann es komplett verstehen, dass man das im Vorhinein so angesehen hat. Ich würde ihm eigentlich nach wie vor so ein bisschen den Pop absprechen. Also er hat ja hier und da dann trotzdem mal auch Hände gelandet in der ersten Runde, wo man nicht das Gefühl hatte, die tun richtig weh. Und du hast ja beschrieben, nach der Linken kommt halt die Rechte von Dawkins. Er lehnt wirklich den Oberkörper in die Faust. Ja. Das war wirklich Aufprall von beiden Seiten. In der Mitte hat es dann wirklich halt geknallt. Aber ja, also ruhig geblieben ist er auf jeden Fall, hat sich auch öffentlich schon im Vorhinein, in den vorherigen Kämpfen auch schon, ich glaube, es war im Lewis-Build-Up dazu geäußert, zu diesen Kritiken, und hat halt gesagt, niemals ändere ich meinen Stil, also ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, was ich gut kann. Und hier geht es halt immer auch, wenn es um Siegesprämien geht, um 50% der Gage. Leute, die mich als, also meinen Stil entertainender wünschen, die interessiere ich eine Woche später nicht mehr. Und scheint da zumindest, wenn man seinen Worten Glauben schenken kann, und so sah es ja auch in diesem Kampf jetzt aus, scheint er sehr unbeeindruckt von zu sein, was eine sehr gute Einstellung ist. Also wir kennen viele Ringer, die sich in ihre Hände verlieben. Ne, Pound for Pound 1, es kann auch gut gehen. Usman zum Beispiel oder so ein Gaethje hat ja auch einen Ringer-Background, bei denen kritisiert man das nicht, aber es gibt eben auch viele Beispiele, wo man rückblickend denkt, oder nicht nur rückblickend, wo man in den Kämpfen denkt, Junge, jetzt shoote doch einfach, mach das, was du gut kannst. Von daher, ja gut, der Kampf also passt letztendlich zu der Rede vielleicht auch nicht. Hat er ja in diesem Moment nicht gemacht und es ging gut. Aber ich glaube zumindest nicht das Curtis Blaydes. Egal, was er jetzt bekommt, hat ja Cyril Gane gefordert. Zumal, sagen wir jetzt, wenn er gegen den kämpft, ich glaube nicht, dass er sich da wieder im Stand testen möchte und stilistisch dann jetzt hier auf der Leistung gegen Dawkins irgendwie aufbaut.
Aber er wird vielseitiger. Und je vielseitiger du bist, desto besser ist das in einem Kampf gegen einen Ausnahmekönner, so ein vielseitiges Multitool, wie der Cyril Gane ja nun mal ist. Und Curtis Blaydes hat da immer noch Potenzial. Ich glaube, der kann sich noch weiter steigern. Mit 31 bist du nicht alt im Heavyweight. Und er ist ja schon der beste Ringer der Division. Da sind wir uns alle einig. 62 Takedowns, glaube ich, sind es bis jetzt für ihn in der UFC. Das ist gewaltig. Er holt sich auch eine unfassbare Takedown-Zahl im Durchschnitt. Also das hat er ja immer noch, diese Basis nimmt ihm ja keiner. Aber jetzt hat er zusätzliche Tools, die immer besser werden, und die Hände haben sich definitiv entwickelt. Ist er ein Francis Ngannou? Nein. Ist er ein Cyril Gane? Nein, natürlich nicht. Aber mittlerweile kann man ihn, glaube ich, als kompletten Kämpfer bezeichnen.
Ja, auf jeden Fall. glaube halt letztendlich, dass das klingt so banal, aber es ist halt nach wie vor dieses High Risk, Low Reward für einen Gegner, gegen ihn anzutreten. Also ich glaube halt nicht, dass der Cyril Gane bekommt. Und ich glaube halt, jeder andere wird sich auch denken, so ein Taito Iwasa ist interessant, dass die hat einen riesigen Namen. Ich glaube, er hat halt wirklich so ein bisschen das Problem, sich nicht selbst zu inszenieren. Das Thema hatten wir auch im Zusammenhang wirklich mit seinem Namen schon regelmäßig, wo ich ihn eigentlich immer in Schutz genommen habe. Aber da oben an der Spitze geht es halt, wie du gesagt hast, eigentlich nur nach oben. Wen soll er dann fordern? Und ich glaube, die Jungs werden alle eher aufeinander schielen, sage ich mal. Ich bin sehr gespannt, was sein nächster Gegner sein wird. Hat ja dann gleichermaßen auch so ein bisschen auf die höflichste Art, wie man es eigentlich machen kann, Stipe gefordert. Und der hat ja gar nicht reagiert. Also der hat ja nur Fotos nebenbei gemacht, hat mal kurz gewunken und sich wieder umgedreht. Den hat es ja überhaupt nicht interessiert, was der Curtis Blades über ihn redet. Wie gesagt, ich bin gespannt.
Ja, aber man muss ja auch nicht immer pöbeln. Ne? Das ist manchmal ganz angenehm, finde ich. Also auch, was man so hört von Blades, dass er diese tolle Arbeitseinstellung hat im Team Elevation, dass er da mit gutem Beispiel vorangeht. Das rückt ihn in ein Gesamtbild, wo man sagt, hey, mit 31, Junge, du hast ja noch ein paar tolle Jahre vor dir. Wer weiß, was passiert? Wer weiß, wie lange Francis noch in der UFC ist? Er hat nur gegen Derek Lewis und gegen Ngannou diese herben Niederlagen eingesteckt. Alles andere hat er ja wirklich relativ klar weggemobbt. Ich glaube, der Volkov-Kampf, das war jetzt in den späten Runden kein Fest mehr, aber den musste er halt auch erstmal so besiegen. Deswegen, Nummer 4 war er. Die Tendenz ist eher nach oben und weit weg vom Titelkampf ist er nicht. Auf der anderen Seite muss man jetzt aber doch mal auch die Frage stellen bei Dorcas, ob das nicht zu schnell war. 3 Monate nach einer schweren K.O.-Niederlage jetzt wieder einen K.O. zu fressen. Also mein Gefühl sagt mir, ich will den jetzt ein Jahr lang nicht sehen. Mhm. Also das ist meine nicht nur subjektive Empfindung. Ich glaube, wenn du von 120 Kilo schweren Typen ins Land von Wind und Geistern befördert wirst, 2-mal in einem Vierteljahr, dann solltest du deinem Gehirn mal eine Jahr Pause gönnen und vielleicht auch diese Lücken versuchen zu schließen. Man sieht ja doch eine Diskrepanz. Also wenn er gegen 10 plus minus 2, 3 Plätze im Rankings kämpft, dann sieht das gut aus. Aber gegen die vordere Reihe hat er jetzt doch das ein oder andere böse Erwachen erlebt.
Ja, auf jeden Fall. Letztendlich auch sehr überraschend, dass er überhaupt schon wieder kämpfen durfte. Nach schweren K.O.s wirst du in der Regel erstmal so ein halbes Jahr gesperrt, was aber auch dann wieder durch ein weiteres ärztliches Attest auch wieder aufgelöst werden kann, so wie ich das mal verstanden habe. Also irgendwie so ein erstmaliges Urteil. Ja, aber vielleicht sollte man sich an einem solchen auch einfach orientieren. Ich habe mir das Interview nicht angehört, aber eine Schlagzeile gelesen, dass Curtis Blades wohl auf der PK danach gesagt hätte, dass er Chris Daukos, und das meinte er respektlos, hat er wohl, respektvoll natürlich, hat er nochmal so betont, empfehlen würde, vielleicht Light Heavyweight anzupeilen. Er glaubt nicht, dass er körperlich fürs Schwergewicht gemacht ist. Ich weiß nicht, mit wie viel der eingewogen ist, aber wenn man sich auch mal vor Augen führt, dass sein Bruder im Mittelgewicht kämpft und die irgendwie verwandt sind, wenn man sich so die Bauchregion anschaut, vielleicht ist das umsetzbar. Und das ist natürlich eine Überlegung, die dann wieder sehr gespannt macht. Also wenn ich mir mal so ausmale, nimmt sich das Jahr, geht das wirklich an und schafft es vielleicht wirklich den Cut ins Light Heavyweight, um da dann auch relativ schwer zu sein mit dem Stil? Das finde ich spannend. Ist halt immer die Frage, ne? Macht das Kind das mit? Was machen die Kraftreserven? Ist das wirklich ein guter Cut? Aber so mein erstes Bauchgefühl sagt, könnte machbar sein.
Also der hat eingewogen, ich sehe hier gerade mit 243 Pfund, das sind 110 Kilo. Und zu seiner körperlichen Konstitution muss man auch nochmal nachtragen. Einer der Gründe, warum der mit Kampfsport angefangen hat, war schweres Übergewicht. Hm. Also man muss ihm zugutehalten, dass er die Sünden der Vergangenheit wahrscheinlich noch ein bisschen mit sich rumschleppt. Du weißt, wie es ist, wenn Leute 100 Pfund verlieren oder mehr, dann bleiben gewisse Fettreserven langfristiger da als bei anderen, die halt 5 Kilo verlieren müssen oder so. Deswegen, trotzdem verstehe ich, was Curtis Blades da zu sagen versucht. Also Dorcas ist auf keinen Fall ein wuchtiges Schwergewicht.
Nee, echt nicht.
Und du weißt, was wir besprochen haben in den vergangenen Ausgaben, als wir über Rakic gesprochen haben, der wiegt halt Off-Season 107, 108 Kilo. Der wiegt hier mit 110 ein und ist in Shape. Weit ist das bestimmt nicht weg. wenn er das schlau angeht, und er kann mit Sicherheit in den nächsten Monaten nicht kämpfen, also keine Kommission und kein Ringarzt der Welt kann dem in 3-4 Monaten wieder eine Freigabe geben, nach 2 harten Knockout-Niederlagen in einem Vierteljahr. Er hat die Zeit, um da was zu machen und vielleicht Ernährung anzupassen, Strength and Conditioning anzupassen, jetzt vielleicht das Sparring mal wegzulassen. Also mein Gefühl sagt mir, das wäre möglich. Bei dem Körper, das sollte absolut möglich sein. Er ist jetzt von der Knochenstruktur nicht mega breit, er ist nicht mega groß. Das sollte realistisch sein, auf jeden Fall.
Denke ich auch. Hat zudem auch ja lange auch noch nebenbei einen Vollzeitjob ist nachgegangen, war ja Police Officer und hat es aufgegeben. Vielleicht hat er da auch nochmal einfach viel mehr Zeit und Möglichkeiten, sich darauf zu konzentrieren, natürlich, ne? Gewicht machen, komplett seinen Körperbau umzuverteilen, also abzuändern, sage ich mal, sich da wirklich vollends reinzusteigern, während man 8 Stunden auf irgendeinem Polizeirevier rumhängt und was weiß ich, was Befragungen auf der Straße macht. Keine Ahnung, was der, in welchem Department der war, aber jedenfalls dem Beruf nachgehen, das erschwert das natürlich auch nochmal. Vielleicht das auch nochmal so ein Faktor, der es langfristig viel eher ermöglicht. Das Klischee, ja, Police Officer in Amerika mit dem Donut. Das wahr war in seinem Fall.
Der Simpsons Cop. Ja, ich glaube schon, dass Curtis Blades da einen Punkt hat. Und wenn die Zeit da ist für so einen Reset, dann jetzt. Ja. Weil die nächsten Monate solltest du mal weg vom Sparring, keine Schläge einstecken. Und dann kann man andere Baustellen zumachen und schließen. Könnte man mal versuchen. 110 Kilo hört sich viel an, aber wir haben mit Lukas Maxa drüber gesprochen. Rakic rennt mit 107, 108 rum. Gut, der ist wirklich trocken. Das ist eine gute Maschine. Aber da, du kannst viel anstellen. Die Leute hier im MMA trainieren 2-3 Mal am Tag. Und da kannst du schon was machen. Man sieht es ja jetzt auch zum Beispiel bei Niklas Stolze, was der innerhalb von 3 Wochen zu leisten vermag im ernährungstechnischen Sinne. Das ist heftig. Also da ist viel möglich. Und hier sprechen wir von ein paar Monaten, die der Zeit hat. Ist eine interessante Idee. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee.
Mochte ich auch. Ja, wie gesagt, hätte noch mal kurz drüber gesprochen, was wir Curtis Blades mit Gegnern überlegen. Was mir gerade eingefallen ist, als du noch mal seine Niederlagen aufgezählt hast, fändest du es sehr banal, wenn er sich vielleicht das Derrick Lewis Rematch holt, auch wenn der gerade verloren hat? Ich könnte mir sowas zugegeben auch vorstellen. Ist mir gerade noch in den Sinn gekommen.
Wenn man die Rangliste sieht, dann muss man tatsächlich sagen, beide sind in einer ähnlichen Region unterwegs.
Nach wie vor, ne? Ist halt ein großer Name. Würde ihm vielleicht gut tun, den nochmal zu besiegen.
Curtis Blades war Nummer 4, das wird sich eventuell ändern nach diesem Sieg. Und genau dahinter auf Platz 5 ist Derrick Lewis, dann kommt schon Tom Aspinall.
Das finde ich auch zugegeben ein bisschen verrückt. Rankings sind eh nur so eine Sache. Du hast eben gesagt, Chris Daukos war die 9. Ich habe mir das letzte Woche aufgeschrieben, da war noch die 8. In der Zeit ist nichts passiert, aber wurde mal...
Da stehen auch viele, nicht viele, denken ja bei den Rankings in der UFC, das ist ein ausgeklügeltes Punktesystem oder so. Das ist ja weit gefehlt. Das sind Vertreter der Medien, die da in einer Art Kommission sitzen, in so einem Ausschuss aus 20 verschiedenen Outlets und dann werden die Rankings da ausgemacht. Und du weißt ja, wie es ist. Das ist dann mehr oder weniger objektiv, manchmal mehr, manchmal weniger, aber unsinnig wäre es auf keinen Fall, um deine Frage zu beantworten. Also die Nummer 5 gegen die Nummer 4 zu machen, ist bestimmt nicht das, was jetzt ein Curtis Blades will. Der will eher gegen die Top 3 kämpfen. Er hat ja gesagt, er will diesen Interimskampf. Ich muss auch sagen, es ist nicht abwegig, den zu machen, ob es jetzt Cyril Gane ist als Gegner oder Stipe Miocic, das kannst du vertreten. Da haben wir schon viel wildere Sachen gesehen. Also wenn darüber diskutiert wird, ob Conor McGregor einen Title-Shot bekommt, dann müssen wir hier nicht reden. Also ein Typ, der alles wegmobbt, bis auf den Champion und den gefährlichsten Knockout-Puncher der Division. Ey, habe ich wenig Probleme damit, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, ich würde zugegeben... Stipe und Cyril Gane kommen halt beide so ein bisschen, also was heißt beide ein bisschen, kommen beide aus einer großen Niederlage gegen halt den Champ.
Ich glaube, das wichtigste Wort in dieser Interimsdiskussion wird John Jones mitzusprechen haben. Er ist die Wildcard. Wenn der sagt, Onkel Dana, Juni oder Juli, ich hätte Bock auf eine große Vegas-Card oder so, dann ist der drin in diesem Interimstitelkampf, weil du einfach diesen Namen hast, diese Bugwelle an Prestige, Light Heavyweight Goat. Ich glaube, das kann man wirklich so formulieren. Und dann ist er der Mann, der diesen ersten Platz besetzt. Und dann geht es einfach darum, wer ist der Zweite neben ihm? Ist es Stipe? Ist es Cyril Gane?
Ich wusste aber eigentlich, persönlich muss ich einen Aspinall oder einen Tai Tuivasa da drin haben. Junge Hungrige mit richtig Rückenwind.
Sind wir ein bisschen zu weit weg noch von der Top 5? Also Aspinall war ja irgendwie
Ja, ich bin echt
19,
schwer.
hat jetzt einmal gewonnen, ist jetzt 5. Das ist mir ein bisschen zu weit. Und Tuivasa, ja, der hat jetzt diese kleine Serie, aber davor auch mal dreimal hintereinander verloren. Da gibt es verdientere Leute, finde ich. Also, aber das wäre mal eine ideale Frage hier für die Kommentarspalte. Was denkt ihr, wenn es einen Interimstitelkampf im Heavyweight gäbe, wer müsste da rein? Also ich sage, John Jones kommt in Frage. Ich sage, Stipe musst du als Ex-Champion, als Mehrfachen mit dazu nehmen. Cyril Gane muss da eine Position bekleiden. Und Curtis Blaydes versucht sich rein zu argumentieren. Das wäre so mein Mount Rushmore, den man da in Erwägung ziehen könnte, aber.
Ich bin mir recht sicher, irgendwie, dass es Jones, wenn der dabei ist, dass es Jones Stipe wird.
Ja, vielleicht wieder in Ohio. Hey, Stipe hat gute Reaktionen bekommen.
Naja, sportlich relevant, gute Rankings waren es auf jeden Fall auch im nächsten Kampf. Fliegengewicht der Frauen, wenn du nicht noch was zu sagen hast, aber ja, Ohio Stipe. Ja, würde passen. Vielleicht war auch dieses Ignorieren von Curtis Blaydes, dieses sehr krasse von Stipe auch unter anderem damit begründet, dass er schon weiß, was da gerade geplant wird, in welchen Gesprächen man ist. Du, ich bin eh, ist noch nicht offiziell, aber ich bin eh verplant. Ja, wir können gerade ein Foto machen, wer auch immer daneben mir steht.
Step and Selfie.
Naja, egal. Ich mag Stipe auf jeden Fall sehr. Ich will ihn, egal gegen wen, wieder aktiv sehen.
und du musst sagen, Flo, er ist halt schon mit Argumenten ausgestattet.
Ja, auf jeden Fall.
Also die Titelkämpfe, die er geliefert hat in der UFC, das Standing, das er hat, wie lange er auch an der Spitze stand, das kann man nicht einfach ausblenden.
Ist für
Das
mich
muss
der
irgendwie
Heavyweight
was,
Goat.
ja. Könnte man wirklich mit Fug und Recht so argumentieren? Jetzt kommen wahrscheinlich die Fedor-Fans um die Ecke und sagen, ja, er war länger und was weiß ich. Aber ist in dieser Diskussion auf jeden Fall mit dabei. Ne? Aufgrund seiner Anzahl der Titelverteidigungen und auch dieser Schlacht mit Cormier, hat Ngannou besiegt in diesem ersten Duell. Ja, John Jones, wie gesagt, dazu. Cyril Gane sehe ich dann schon fast vom Namenswert und vom Pay-per-view-Value ein bisschen weniger, muss ich ehrlich gestehen. Und das tut mir fast weh, wenn ich sage, weil ich Gane sehr schätze. Dann vielleicht so die zweite Reihe mit Gun und Blades besetzen, so als Eliminator.
Die Sache ist doch vielleicht aber auch, wenn Francis wirklich jetzt ein Jahr lang weg ist, kann man nicht unter 4 Leuten diesen Interimstitelkampf sogar auskämpfen lassen? Muss der sofort her?
Ja, ist halt nicht so ein UFC-Ding, ne? Die
Ja,
machen
nicht
meistens.
offiziell, aber halt, wir machen das noch nicht. Wir wissen alle,
Du, bin
eigentlich.
sofort dabei. Das wäre das Gerechteste, finde ich.
Ja,
Wenn du
finde
so
ich
ein
auch.
Halbfinale machst, ne? Rechts und links, so, keine Ahnung, Curtis Blaydes gegen Cyril Gane und Stipe Miocic gegen John Jones und die Sieger treffen aufeinander, Interimstitelkampf und derjenige trifft dann auf den zurückkehrenden Francis Ngannou im Jahr 2023. Könnte ich absolut mitleben, fände ich gerecht. Das wäre dann wirklich so diese Top 4 plus Champion, die das Ding unter sich ausmachen. Da könnte man aus sportlicher Sicht mitleben.
Fände ich auch am besten, so benennen werden sie es nie. Das ist ein Halbfinale, so wird das auch schon laufen. Das ist wirklich nicht die UFC. Aber inoffiziell, vielleicht
Ja.
machen wir uns da viel zu viele Gedanken und es sind noch nicht die 2
Aber
übermorgen offiziell.
das wäre aus rein sportlicher Sicht, sorry, dass das jetzt zu lang wird, aber aus rein sportlicher Sicht ist es doch sinnvoll, die besten vier so zu platzieren, dass dann am Ende zwei aufeinandertreffen und der Interims-Champion dann rauskommt und der zurückkehrende Champion trifft auf den und entweder werden die Titel vereinigt oder der Champion bleibt der Champion. Aber wir wissen alle, die UFC liebt diese Interims-Titelkämpfe, wo man halt schnell einen Gürtel mit ins Spiel bringen kann, weil dann ein paar mehr Leute einschalten, weil die denken, der Champion ist am werkeln. Gerechter fände ich so. Keine Ahnung. Und dann die zweite Reihe mit Aspinall und Tuivasa und Derrick Lewis bleibt dann gefährlich dahinter. Kurzum, Heavyweight, spannend wie selten zuvor. Das war ja das Fass, das ich aufgemacht habe am Anfang. Für mich super interessant und das war bei weitem schon anders.
Das stimmt. Ja, unsere Diskussionen bestätigen deine These auf jeden Fall. Kommen wir zu den Frauen. Aber wer da als nächstes gegen die Championess ran darf, ist schon klar. Das wird wohl Taylor Santos. Aber auch die beiden Frauen, die wir gestern im Co-Main Event gesehen haben, haben da auf jeden Fall, beziehungsweise die Siegerin aus diesem Kampf, Alexa Grasso, hat vermutlich in Zukunft relativ zeitnah da mitzureden oder wird auch. Also in einem Titel-Eliminator auf jeden Fall mal platziert werden. Hat er die Nummer 7 mit Joanne Wood besiegt? 7 klingt jetzt vielleicht gar nicht so krass, aber wenn man sich vor Augen führt, ne, hatte ich auch letzte Folge schon gesagt, der Lauren Murphy-Kampf war ja ein Titel-Eliminator, also die war wirklich auch recht kurz vor dem Titelkampf. Ist auf jeden Fall eine.
Hat er den eigentlich sicher, ne? hat sich dann nochmal anders entschieden, hat dann nochmal gekämpft und den Kampf verloren und dann war er eben weg.
Ach, nach Jessica Ai hieß es schon, du bist dran.
Ja.
Krass.
Hat sich da ein bisschen verpokert tatsächlich und die letzten Kämpfe sind halt nicht so gut gelaufen für Joanne Wood. Vielleicht zuerst das offizielle Ergebnis hier. Fliegengewicht der Frauen. Alexa Grasso besiegt Joanne Wood durch Submission per Rear Naked Choke in Runde 1 nach nur 3:57. Ich glaube, das war das deutlichste Ausrufezeichen auf dieser Main Card.
Ja.
Erstrundenfinish in der Klarheit?
Ja, doch schon. Ich habe gerade an Kai Kara-France und Askar Askarov gedacht. Das war auch schon ein ganz schönes Ausrufezeichen. Aber doch, du hast schon recht, ist schon nochmal was Größeres, wie du gesagt hast, Erstrundenfinish. Das klingt schon auf dem Papier auch ziemlich gut. Oder geht gut über die Lippen. Überraschend auf jeden Fall. Ne? Erster Submission-Sieg überhaupt in der UFC. Hat danach nochmal im Post-Fight-Interview gesagt. Ist halt, wie wir beide gesagt haben, ziemlich schnell. Eine gute Boxerin. Hat man ja auch sofort in den Händen, mit den Händen gesehen, kommt da raus und schlägt richtig fixe Hände. Die waren auf jeden Fall ziemlich knackig. Und holt nach 30 Sekunden dann selbst einen Takedown. War interessant, überraschend. Ist sie, glaube ich, auch so ein bisschen reingefallen in den Clinch und hat ihn dann wirklich mitgenommen. Wood kommt erstmal hoch. Und letztendlich ist auch diese Szene danach, nicht so ein Freak-Accident, aber glaube ich auch keine Sache, die Alexa Grasso jetzt, als sie noch 2 Meter auseinander entfernt standen, so geplant hatte. John Wood schwingt da ja letztendlich. Alexa Grasso taucht unter der Hand ab, schnappt sich die Hüfte und dann
purzeln sie. Ich glaube, ich war so ein Spinning Back Elbow, ne? Den sie aber zur Hälfte noch frisst. Also echt? Den hat. Ja, ja. Das konnte man in der zweiten Kameraeinstellung sehen. Also zuerst kommt der Teep-Kick von Wood, dann kommen sie wieder zusammen, dann kommt die Hand und dann kommt der Spinning Back Elbow. Und den steckt sie schon auch noch ein, aber packt sofort die Hüfte, zieht sie runter und dann, also ja, dann
geht halt. Aus dieser Rotationsgeschwindigkeit ja, auch irgendwie.
Super schnell.
Dass Joanne Wood sich da komplett gespinnt hat, hat irgendwie auch dieses Aufeinander.
Den Strudel noch mal ein
Fallen
bisschen
irgendwie voll verstärkt. Ja. Das war auch eine eigenartige Szene, muss ich sagen.
Ja. Sofort Bodylock, ne? Die drehen sich noch zweimal, gehen zu Boden, sie steigt auf den Rücken, setzt die Hooks rein und beendet das Ding. Das ging super fix. Was irgendwie logisch ist, weil wie es ja oft ist, wenn zwei gute Striker, also Boxerin und Muay Thai-Kämpferin, sich treffen, dann fängt plötzlich eine an zu ringen. Was auch total seltsam war, weil so die Anfangsphase, wie du sagst, Grasso holt sich den Takedown, arbeitet da, auf einmal steht sie auf und geht 2 Meter zurück. Da denke ich mir so, hat sie irgendwie nichts rausspringen sehen? Hat sie da das Gefühl gehabt, da kann ich kein Kapital draus erarbeiten? Komisch irgendwie, egal.
Meine Chancen sind im Stand vermutlich einfach noch besser. So vermutlich.
Ja, dann bringt sie wieder runter, ne? Und finisht dann super am Boden. Also auf jeden Fall sieht man die so als klassische Gritty Kampfgeist beseelte mexikanische Boxerin gilt. Die kann plötzlich ringen, die hat richtig solide Submissions und das ist auch ein Statement. Wichtig ist, das ist für mich der wichtigste Takeaway aus diesem Kampf. Die kann viel mehr als zu Beginn ihrer UFC-Karriere. Bei Joanne Wood muss man halt aber auch die Frage mal stellen, so die letzten Finishes immer durch Submission und so schnell und jetzt warst du im Titelkampfgespräch und jetzt bist du halt komplett durchgereicht worden durch die Top 10. Wie soll das weitergehen?
Schwierige Frage. Ja, ist irgendwie auch, ist halt die schlechteste Gegnerin, um da irgendwie auch noch zu glänzen. Wenn das so eine Sache ist, die ich dir zuspreche, dann siehst du da ganz besonders schlecht aus. Aber ich finde so eine, die jetzt nicht die agilste auf den Beinen ist. Wie gesagt, neben Alexa Grasso kann man auch nur langsam und hölzern wirken, aber das hätte ich ja auch in anderen Kämpfen so ein bisschen zugesprochen. Ich glaube halt schon auch so eine Kampfsau, eine, der du auf jeden Fall einiges vor den Kopf hauen kannst, die in Kämpfen, wo es wirklich gerade um Willen geht, wenn die in so einer Matt Brown, Brian Barberena dritten Runde ist, ich glaube, da ist die für zu haben.
Ich sehe ein Muster, weil wenn ich mich die letzten 5 Kämpfe hier so ansehe, die letzten 5 Kämpfe, 4 Niederlagen, das ist das, was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet, aber von diesen 4 Niederlagen, 3-mal durch Erstrunden-Submission. Die letzten beiden Male durch Rear Naked Choke, einmal durch Armbar. Klar, die ist gut im Muay Thai. Ich gebe dir auch recht, mit der ballern 3 Runden. Nicht unbedingt der beste Gameplan. Das ist ein solider Schädel, der da auf dich zukommt. Und so die Kicks durch die Mitte und was die im Clinch macht mit den Knien und so, das ist super solide. Aber Die hat da Lücken zu schließen, von denen ich mir nicht sicher bin, dass sie sie so adäquat schließen kann, dass du wieder zum Titelgeschehen hinkommst. Weil Leute gegen Taylor Santos, klar, gegen die kannst du verlieren, aber und gegen hier Alexa Grasso, aber der Unterschied ist da zu deutlich, dass ich sage, du kannst in der Phase der Karriere so viel Boden gut machen, dass du da wieder hinkommst. Das sehe ich irgendwie nicht, weil du sagst, auch selbst, sie ist jetzt nicht so die Überathletin und die, die so von Natur aus mit einem krassen Bewegungstalent gesegnet ist und ultra das Paket ist wie eine Taylor Santos, die ist ja ein einziger
Ja.
Schnellzug der Muskel. Also da siehst du ja im Beinbeuger die Muskeln und den Sixpack, das ist wirklich eine Fighterin, also die ist zum Kämpfen geboren. Ich will nicht sagen, dass hier.
Joanne Wood, Alexa
Ich
Grasso.
muss immer das Calderwood wegkürzen, das kriegt mein Hirn nicht. Wie das heißt jetzt Wood und hieß Calderwood, egal. Ich möchte nicht sagen, dass Joanne Wood keine gute Kämpferin ist, aber ich sehe das nicht, dass du diesen Boden gut machst in der Phase deiner Karriere.
Nee,
Keine
glaube
Ahnung.
ich auch nicht. Also ich sage das irgendwie bei jeder zweiten Division, aber weil ich es bei den anderen natürlich nicht betone, dass ich das da nicht so sehe. Ich glaube auch in dieser, im Fliegengewicht der Frauen ist so ein bisschen ein neues Zeitalter irgendwie eingetreten. Die Jungen, die ein ganz anderes Leistungsniveau irgendwie definiert haben, sind plötzlich da. Valentina hat irgendwie definiert, so gut müsst ihr sein, wenn ihr hier irgendwann mal mitreden wollt. Und so eine Taylor Santos kann halt mitreden, so eine Alexa Grasso sieht Potenzial darin, sieht es als sinnvoll, weil sie, glaube ich, auch sieht, ey, Fliegengewicht kann schnell gehen, so eine Holly Holm und so, das ist alles lange vorbei. Holly Holm ist
Holly
nicht
Holm war
Fliegengewicht,
Bantam
ja,
und Feder.
ist
Bantam und Feder.
Feder und Fliegen ist für mich teilweise schwierig. Beides beginnt mit F, das teilweise schafft es mein Gehirn, aber irgendwie auch nur bei den Frauen nicht. Nein, natürlich, Holly Holm ist deutlich schwerer, aber ne, Jessica Ai, Jennifer Maia, auch all diese Frauen. Ich glaube schon, dass die ja nicht mit den jungen Hungrigen mithalten können und vor allem halt wenige sind. Da fallen dir irgendwie fünf, sechs Namen ein, die so diese Top 5 definiert haben. Und wenn ich halt so eine Lauren Murphy und so eine Joanne Wood anschaue, die halt so einen Titel-Eliminator ausgekämpft haben, ich sehe die beide niemals gegen ja,
Valentina gewinnt.
Valentina gewinnen oder halt auch nicht gegen Taylor Santos oder heutzutage würde ich Alexa Grasso mit reinsprechen. Ich glaube, bei Joanne Wood ist ja eher so ein bisschen, das klingt so böse, aber so altes Eisen, jetzt vielleicht eine doofe Formulierung, halt eine von denen, die, glaube ich, von den jungen Hungrigen überholt wird und wie du gesagt hast, eigentlich will ich dir da nur zustimmen, die das nicht aufholen wird. Ich glaube auch, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir viele Strohgewichte dann auch noch sehen, irgendwie hochgehen. So eine Jessica Andrasch hat ja auch überlegt, klingt eigentlich ganz gut und die war super schnell da. Ne? Wie
Ja.
zügig hat die gegen Valentina gekämpft? Hat nur Chookagian besiegt, ne?
Ja, das war dieser Körpertreffer und dann war sie im Titelgeschehen auf einmal drin. Natürlich auch aufgrund ihrer Vorgeschichte in anderen Divisionen, hat ja schon in drei verschiedenen gekämpft in der UFC und war da immer auch überall vorne mit dabei, ja auch Champion im Strohgewicht. Aber ja, Joanne Wood mit 35, jetzt warst du hier Nummer 7, vierte Niederlage in Folge, das wird dritte Niederlage in Folge, das ist ohnehin dann schon so ein Klotz am Bein, wo du erstmal wieder in die Siegerspalte zurück musst, um so dich im Ranking wieder mal zu festigen. Das sehe ich, wie gesagt, nicht. Aber auch bei Alexa Grasso muss ich sagen, okay, offensichtlich neues Zuhause gefunden im Fliegengewicht, I get it, ist eine Boxerin, die ein hohes Tempo anschlägt. Weil sie auch der neunte Kampf in der UFC wird immer erfahrener. Du siehst, es kommen neue Werkzeuge dazu. Die UFC traut ihr auch mehr zu. Ist ja jetzt mal der zweite Co-Main-Event-Spot hintereinander gewesen. Aber da ist schon auch noch viel zu tun, um da in dieses Niveau von Taylor Santos reinzustoßen. Da muss ich halt im nächsten Satz auch sagen, ich verspreche mir, je länger ich drüber nachdenke, mehr und mehr von diesem Titelkampf Santos gegen Schewtschenko. Santos ist physisch einfach mal das Beste, was die Division zur Verfügung hat, wird auch immer besser, ist im richtigen Alter, ist schnell. Ja, klar, die wird wahrscheinlich auch minus 500 Außenseiterin sein, I get it, oder minus 400 wenigstens mal. Aber ich sehe sie nicht total chancenlos. Ich glaube, das möchte ich damit sagen.
Ja, ne, wir kommen ja später auch nochmal zu der Manon Fiorot. Das ist vielleicht auch so eine, die physisch auch nochmal zeigt, was da gehen kann. Ich bin gespannt. Valentina ist halt schon vermutlich. Ich glaube halt, Valentina braucht auch solche Aufgaben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht auch hier und da mal, was weiß ich, in einer freien Minute auf Twitter hängt und irgendwie Kommentare liest, wie du sie jetzt hier im Podcast verloren hast. Taylor Santos, das wird ihr härtester Test und die will ja auch einen Stempel setzen. Vielleicht sehen wir dann doch auch einfach, was ein Klassenunterschied halt so eine Lifelong Martial Art ist da.
100%. Aber es ist Kampfsport, du kannst dich verletzen, du kannst dich während dem Kampf verletzen, es ist alles möglich und gegen Taylor Santos muss auch eine Valentina Shevchenko eine hochsolide Leistung bieten. Das ist Kampfsport auf ganz hohem Niveau und deswegen, ey, wir haben gesagt, Curtis Blaydes wird Takedowns versuchen und Dawkins wird irgendwie versuchen rauszukämpfen und Jiu-Jitsu zeigen. Du weißt, wie überraschend dieser Sport sein kann. Was wir hier auf jeden Fall mal festhalten müssen, glaube ich, hier bei Alexa Grasso, um das abzuschließen, es ist definitiv der größte Sieg ihrer Karriere. Es ist ein deutlicher Sieg. Es ist ein Sieg, der eine Entwicklung, würde ich sagen, repräsentiert. Und es ist ihr lautstarkes Anklopfen an die Top 5. Und du weißt ja, wie schnell es in dieser Gewichtsklasse gehen kann. Shevchenko hat alles leer gefegt. Wenn du jetzt hier noch einen gewinnst, bist du plötzlich im Titelgespräch. Ja. Du musst da jetzt nicht 7, 8 Stück hintereinander gewinnen. Da reichen auch mal 2, 3. Und hey, wieso nicht? Alexa Grasso, allein schon mal für diesen mexikanischen Markt, extrem lukrativ, auch für die UFC, lässt sich mit Sicherheit vermarkten, das Mädel. Why not?
Ja, voll, sieht gut aus. Ist auch spanische Kommentatorin, dadurch auch nochmal den Leuten noch bekannter. 100%. Und ne, sagt auch schlaue Sachen, wird ja danach gefragt, ja, wen willst du haben? I trust McMaynard. Also Company-Frau weiß auch, das kommt sicherlich auch gut an. Ich kämpfe gegen jeden, kann man auch so gut formulieren. Ich weiß halt nicht, Joan Wood, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht auch gar nicht mehr so ewig macht, wenn ich ehrlich zu dir bin. Ich habe mir mal irgendwann ein Interview mit der von der angehört, wie die auch irgendwie gesprochen hat. Es ging irgendwie gerade um ihre Hochzeit und so, dass sie mit John Wood auch so voll den Lebenswandel irgendwie durch hat, dass die sich nie vorstellen konnte, irgendwie verheiratet zu sein und gegebenenfalls mal an Kinder denken und das ist jetzt alles da. Ich kann mir vorstellen, dass die gedanklich gar nicht mehr so diese Kämpferin durch und durch ist. Die hat ja früher wirklich einiges aufgegeben, ist irgendwie aus Schottland nach Kanada gezogen für die Karriere, um dann im TriStar Gym zu trainieren, danach in die USA. Also wirklich das Leben für den Kampfsport irgendwie nach dem ausgerichtet.
Und da wünsche ich alles Gute bei. Da ist ja auch nichts Falsches dran. Also das ist eine sehr respektvolle Person. Da hörst du nie Trash-Talk, nie böse Worte. Auch in dieser Pre-Fight-Promo, wo ja dann die Leute fast schon gezwungen werden, irgendwas Brenzliges zu sagen, damit es ein bisschen so dämonisch und aggressiv klingt, da ist ja auch ganz ruhig. I will give her respect, but I will also give her a hard time. Da denkst du, ja, das ist schon sehr, sehr freundlich von dir, ne? Also wünsch dir alles Gute. Das scheint wirklich ein nettes Mädel zu sein. Das ist auch ein Paar, das man sehen will. Ich glaube, die sind sehr glücklich miteinander. Und mit 35 kann man irgendwann auch mal aussteigen aus so einer leichten, schnellen Division. Will ich jetzt nicht behaupten, dass sie das macht, aber das hört sich schon so an, als wären in der Sanduhr unten schon mehr Körner als oben. Ne? Also das ist so der Eindruck, den man ein bisschen bekommt.
Ja, aber es gibt ja auch immer Leute, die zeigen, so die letzten Körnchen, die gehen da ganz langsam raus. Ich bin da auf jeden Fall für lange Zeiten noch zu haben, bevor das Ding wirklich ganz leer ist. Genau, ich spiele natürlich auf unseren nächsten Kampf an zwischen Matt Brown, ganz besonders auf den trifft das zu und gleichermaßen schon auch auf Brian Barberena. Wir haben im Vorhinein natürlich auch gesagt, könnte Spaß machen, gute Namen, aber ich hatte mir schon auch, also ich muss ein bisschen zusammenbekommen, ich hatte mir schon auch vorgestellt, dass es ein bisschen langsamer werden könnte und vielleicht nicht so viel Spaß machen könnte. Und wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, Matt Brown könnte das ringerisch lösen. Könntest du dir das vorstellen, hast du mich gefragt? Ich sage ja, aber ich sehe den da jetzt auch nicht so agil irgendwie allzu viel machen, sondern vielleicht dann auch mal in ein paar ruhigeren Minuten da mehr Position verwalten als irgendwie Submissions und das heftigste Ground and Pound zu suchen. War schon ein ganz schönes Understatement und wurde den beiden Herren im Rückblicken nicht ganz gerecht, oder?
Pff, Hammer, einfach Hammer. Also Matt Brown, der wird nie mehr Champion werden, der war noch nie Champion und der wird auch nicht mehr in diese Region kommen, aber der ist trotzdem unsterblich. Mhm. Heißt ja Immortal, es passt ja wie die Faust aufs Auge. Also 14 Kämpfe im UFC-Weltergewicht vorzeitig entschieden, da ist er schon mal allein an der Spitze, hat auch immer noch eine realistische Chance, mit Derrick Lewis gleichzuziehen, wenn es um die meisten UFC-Knockouts geht. Ich habe hier mal die Rekorde aufgerufen, Lewis mit 13 und dann kommen schon Matt Brown und Vitor Belfort auf Platz 2. Also wenn du mit Vitor Belfort auf Platz 2 stehst, dann sagt er schon einiges über dich aus. Dahinter kommt Anderson Silva, Junge. Also, ich respektiere den Kerl einfach so ungemein. Also, ich habe Gänsehaut bekommen. Bekomme jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich dann denke, an seinen Einzug, wie er halt reinkommt. Da gibt es keinen Menschen in dieser Arena, der nicht sagt, ey, das ist freaking Matt Brown, steh auf, du Sack, und leg das Bier weg. So, das ist halt, da kommt ein Stück UFC-Geschichte durch den Vorhang, und das ist auch so ein straighter Dude irgendwie. Keine Querelen, und der fährt nicht mit dem Auto zu schnell oder verkloppt irgendwelche Frauen oder so oder labert irgendwelche Gülle wie die anderen Hohlbirnen da. Sorry für den Ausraster, aber das ist echt ein korrekter, straighter Dude mit einer ganz, ganz mächtigen Lebensgeschichte, der mit Kampfsport sein Leben auf die Spur bekommen hat. Und da kannst du nur applaudieren. Bei dem Kampf geht es mir auch klar, er verliert hier nach Punkten, wo man auch diskutieren kann. Mhm. Aber das ist ja keine Niederlage. Alter, du bist 41 und lieferst hier wahrscheinlich den Fight of the Night wenigstens mal auf der Maincard. Gut, man kann jetzt später noch über Kai Kara-Franz und Askar Askarov sprechen, die auch einen guten Kampf liefern. Aber das war ein stabiler Kampf. Richtig stabiler Kampf.
Auf jeden Fall. Hat sich danach irgendwie auf Twitter schreibt er erst so, sorry Leute, so offenbar sehr kurz nach dem Kampf. In der dritten Runde habe ich irgendwie das Tempo rausgenommen. Hatte das Gefühl, ich hab das Ding schon geholt. Schreibt irgendwie so 20 Minuten später. Ich habe es nochmal geguckt, ich bin ja gar nicht langsamer geworden. Kam mir irgendwie so vor. Wie auch gemerkt, nein, Matt Brown, du bist nicht langsamer geworden. Also er wurde halt gegen Ende nochmal angeklingelt, aber es war halt eine Schlacht so. Macht halt auf jeden Fall mehr Druck in dem Kampf. Für mich auch Szenen, die sich eingebrannt haben, sind diese ganzen Foot Sweeps, die er da auspackt.
Macht er clever, ne?
Macht er sehr clever. Muay Thai hat er auf jeden Fall drauf, scheint er auch mal wirklich reines Muay Thai zu trainieren. Sieht man relativ selten, mag ich aber eigentlich sehr die Technik.
Ja. Gibt es auch im Judo, ne? Also wenn du praktisch, du hast Collar Grip und einen Arm und entweder drückst du den Gegner nach hinten oder du ziehst ihn zu dir her und den Fuß, den der Gegner aufstellen will, in der Vorwärtsbewegung oder in der Rückwärtsbewegung, der gerade in der Luft ist, den fegst du halt weg in dem Moment, wo der sein Gewicht draufstellen will. Und das hat der dreimal so richtig gut getimt in dem Kampf. Mhm. Also da siehst du diesen Routinier einfach in dieser Situation und in diesen Situationen.
Ja, wenn du jetzt nicht hinterher springst, dann ey, jetzt vielleicht nicht die vernichtendste Szene, aber soll ein Tempo wie die gehen, ist auch Aufstehen nochmal eine anstrengende Sache. Und das ist halt irgendwie auch ein bisschen demütigend. Also, macht natürlich auch, ne? Kämpfen ist auch psychologisch, macht auch nochmal Eindruck, wenn da einer über dir steht und du wurdest gerade irgendwie auf deinen Arsch geworfen. Denkt ja auch an diese Nate Diaz, Leon Edwards-Szenen. Nate Diaz ist ja jemand, der auf jeden Fall seinen, ach so, nee, nicht nach dem Anklingen, sondern auch bei den Foot Sweeps hat Leon Edwards auch regelmäßig ausgepackt. Ach so, doch, genau, er hat ihm gesagt, ja, gutes Ding. Wo ich auch so, also Nate Diaz ist ja jemand, der schon auch cool ist, irgendwie versucht, auf jeden Fall aufrechtzuhalten. War, glaube ich, auch recht schwierig. Also der erstmal sitzt und so ein bisschen hochguckt, hat er sich, glaube ich, auch Gedanken gemacht, wie er das jetzt cool überspielen kann. Aber stimmt, da hat er ihm noch so ein bisschen Respekt für gegeben.
Potenziell natürlich auch eine gefährliche Situation. Denn wenn du so zur Seite drehst und der direkt in deine Halfguard reinspringt, das dann, ey, 3 Sekunden später hast du irgendwelche Ellbogenstöße an der Birne. Das kannst du ja auch nicht haben wollen.
Aber da, insoweit muss man die Technik dann halt anpassen. Das ist ja im Muay Thai natürlich nicht gängig. Ja. Hat Matt Brown jetzt auch nicht unbedingt gemacht.
Nee.
Ja, aber war auf jeden Fall auch, wie hat sich eingebrannt. Generell natürlich diese ganzen Ellenbogen in der Pocket war Matt Brown so giftig. Hat Brian Barberina natürlich auch dazu gezwungen, da gleichermaßen giftig zu sein. Will jetzt nicht sagen, dass der da irgendwie nur das Schild hochgenommen hat und irgendwie versucht hat, rauszukommen aus solchen Clinches und Infights. Aber diese Szenen haben den Kampf ja ausgemacht und das ist halt irgendwie auch Matt Brown, oder? Im Infight voll. Ellenbogen auspacken, ganz giftig, sich da irgendwie aufcutten.
Ja, dann hast du halt den idealen Gegner. Ne? Brian Barberina, jetzt auch 14. Kampf in der UFC, also die Legacy, die er da schon langsam an Schlachten hinterlässt, die er ja nicht immer als Sieger verlässt, das ist schon enorm. Also allein auch bei ihm der Einzug, die lackierten Nägel. Ja, ist schon krass, der Typ.
DC also, sagt aber auch was Schlaues. Also du bist halt komplett in der Heimat, sage ich mal, im Hinterhof des Gegners. Du kannst entweder dran zerbrechen oder du nimmst halt auf die komplette lockere Schulter und läufst halt ein wie Brian Barberina.
Ja.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt allzu erdrückt davon war, dass Matt Brown vermutlich mehr Fans in der Halle hatte.
Mit seinen witzigen Entrance-Themes immer ist ja jedes Mal was anderes. Also ich glaube, das wählen seine Kinder aus, so kommt es mir vor. Aber es war wirklich, also als wie der Kampf beginnt, war ja schon nicht so weit weg von meiner Prognose. Also ich habe ja gesagt, wenn Matt Brown schlau ist, dann setzt er auf die Takedowns, holt sich da direkt einen, kommt in die Side-Control, kann nichts draus machen. Aber im Stand landet auch ein paar gute Treffer. Und die erste Runde ist auf jeden Fall eine 10-9 für Matt Brown. Da lasse ich mir gar nichts einreden.
Ja, auch wenn er später nochmal er kriegt den ersten Cut so auf der Wange, den ersten Cut gesetzt bekommt, 100% Runde mit Brown, ja.
Ja, die zweite Runde ist dann eine Runde, wo Brown direkt Druck machen will, aber man hat das Gefühl, Barbarina übernimmt ein bisschen im Stand, ne? Hat einen höheren Output, viele Legkicks, waren nicht hart, aber es sind halt viele und da war ein besonders harter Ellbogen mit rechts, ja, der hat das Ding ein bisschen gedreht in der zweiten.
Genau, nach so 3 Minuten aber auch erst, habe ich mir notiert. Ja. Also Matt Brown eigentlich, dem hätte ich auch die Anfangsphasen gegeben. Tritt er erst mit diesem sehr harten Bodykick zu Beginn, holt dann auch einen Takedown, den man ihm natürlich auch zusprechen muss. Und genau, dann landet Brian Barbarina nach 3 Minuten diesen Ellenbogen. Da wirkt er auch angeschlagen. Also jetzt nicht so krass wackelig, aber der hat wehgetan.
Auch da, in dieser zweiten Runde, holt sich Matt Brown 2 von 2 Takedowns.
Genau, dann nochmal angeschlagen, dann auch wirklich im Autopilot, merkt man auch, der Veteran steht im Oktagon. Hat auch direkt den Rücken, ist aber so ein bisschen zu hoch und wird da ja abgeschüttelt. Reversed eigentlich jetzt auch nicht direkt, aber letztendlich endet die Szene damit, dass Barbarina oben liegt. Genau. Und dann ist halt wirklich das Ground and Pound schon ein Ausrufezeichen.
Ja, auf jeden Fall. Kann man gerne dann auch Brian Barbarina geben. War aber eine super knappe Runde in meinen Augen.
Krasse Runde. Also die Runde 2 ist richtig Spaß.
Aber die dritte. Können wir bitte über die dritte Runde sprechen? Also wie gesagt, Matt Brown ist so eine Inspiration für mich. Der ist in meinem Alter. Ich bin 80er Baujahr. Ich bin auch 41. Mir ist auch völlig egal, wer diese Runde gewonnen hat. Also die hat keiner verloren. So möchte ich das mal definieren. Denn wir sprechen immer, wer gewinnt und wer verliert und wer in den Rankings aufsteigt und absteigt. Hier muss sich ja keiner was vorwerfen. Also mit 41 so zu kämpfen, das ist ja mal der absolute Wahnsinn. Der war zu jeder Sekunde im Kampf und ich will nicht sagen, wer diese Runde gewonnen hat, weil die längeren Phasen dieser Runde dominiert auf jeden Fall mal Matt Brown. Auch hier holt er sich wieder 2 Takedowns. Am Schluss kam halt so ein Flurry und man hat so das Gefühl, oh, der eine Ellbogen, oh, da kommt nochmal, oh, nochmal, dann ist ein bisschen unter Druck und muss weggehen. Und dann hast du halt vielleicht auch als Judge am Ende so das Gefühl, ah ja, wenn das Ding jetzt noch 30 Sekunden geht, dann schenkt ihm Barbarina vielleicht eine ein und Matt Brown geht runter. Aber das ist eine ganz, ganz klasse Runde gewesen. Ja. Also, jetzt Spaß gemacht. Matt Brown war drin, hat wenigstens mal die erste Hälfte auch richtig gut mitbestimmt.
Auf jeden Fall.
Und ich bleib dabei. Du kannst so einen Kampf verlieren. Den kannst du wirklich verlieren, da musst du dir nichts vorwerfen.
Ja, ich mag halt auch einfach an der Stelle vielleicht dann schon mal gesagt, das Matchmaking einfach, es war halt super. Die haben einfach perfekt zueinander gepasst. Sehr schade, dass die UFC so selten denkt, dass irgendwie Leute dann auch nochmal 50-50 Kämpfe. Teilweise hat man das Gefühl, dass irgendwie auf großen Namen von Leuten, die langsam abbauen, lieber der frische Newcomer aufgebaut wird. Und dann steht halt irgendwie im Rekord von, keine Ahnung, Vincente Luque nochmal Matt Brown, der den halt einfach kaputtgeschlagen hat. Dann denkst du, muss doch nicht sein. Es kann doch genauso sowas passieren. Und dann haben wir wirklich so einen geilen Kampf zwischen Matt Brown und Brian Barbarina. Du betonst zu Beginn der Besprechung, die werden beide nichts mit dem Titel zu tun haben. Und letztendlich zucken wir beide die Achseln und sagen, ja, aber der Kampf war doch geil, ist doch scheißegal.
Ja. Das und es kann ja nur einer Champion sein. Und es gibt eine Top 5. Und was dann hinter der Top 5 kommt, ist ja schon 3, 4, 5, 6 Kämpfe weg vom Titelkampf. Also, mei, dann mach doch sowas Geiles draus. Also, ich stimme dir absolut zu. Ich suche hier gerade nochmal die Scorecards raus. Da war es ja wirklich so, dass das, was wir gesagt haben, also Runde 1 ist eine klare Matt Brown, sehen alle so. Runde 2 geben alle für Barbarina, haben wir auch gesagt. War knapp, aber ja, hat er die härteren Treffer einfach gelandet. Und Runde 3 geben 2 Judges für Barbarina und ein Judge gibt es für Matt Brown. Also, ja, ein bisschen antiklimaktisch waren dann diese lauten Buhrufe am Ende. Also die hatte Brian Barbarina für dich nicht verdient. Aber okay, I get it, der Hometown Boy verliert hier durch Split Decision. Da denken viele wahrscheinlich nach 3, 4 Bier, ja, Robbery oder jetzt haben sie uns quasi den Abend versaut. Aber es war ein toller Kampf, auf jeden Fall. Also gut unterhalten.
Das ist wirklich leider Gottes normal. Man kann sich da seinen Teil denken. Komplett berechtigt, aber wer einmal im Fußballstadion war, ein Schiri kann nur falsch pfeifen für die Heimmannschaft und so ist es in dem Fall natürlich auch. Traurig wird es halt, wenn sich dann auch der Kämpfer selbst irgendwie dazu verleiten lässt. Und
das ist aber auch Matt Brown. Hey,
gar nicht.
No big deal. Handshake und Umarmung. Das ist ein Martial Artist.
Ja,
so stelle ich mir einen Kampfsportler vor. der muss nicht 2 Jahre sich vorbereiten auf den Kampf und erst 40 Kilo Gewicht anfuttern und dann muss die Mondkonstellation richtig stimmen und ich will $800.000. Nee, sag mir wann, sag mir wo und wir schenken uns ein. Und das muss auch was zählen. Also für mich jemand, der in meinem Ansehen viel höher steht als manche Champions, sage ich dir ganz ehrlich, da werden jetzt mir manche den Vogel zeigen, aber ist halt so. Ich verfolge den halt seit über 10 Jahren und ich weiß, was der gezeigt hat. Diese wilden Ballereien und diese krassen Schlachten, die er dann für sich dreht und auch das Skillset immer noch krass ist. Also er hat ja nicht mehr diesen Tank und klar muss der viele Verletzungen kompensieren. Der bewegt sich nicht mehr so rund wie vor 5 oder 10 Jahren. Das muss man einfach so sehen und das muss man auch ansprechen. Aber was der immer noch leistet, Anfang 40, Alter, da musst du doch den Hut vorziehen. Das kann doch keinen unberührt lassen da draußen. Kämpft sich das Herz raus bis zur letzten Sekunde. Also ey, nicht zu kritisieren an Matt Brown, bist ein geiler Typ.
Auf jeden Fall und hast halt Entertainment auf allerhöchstem Niveau wirklich auch geliefert. Die Halle ist ja auch komplett eskaliert in dieser dritten Runde, komplett zurecht. Ich weiß, wo ich mir auch dachte, okay, das war jetzt ein bisschen unangenehm. Die Schlusssequenz wird so eingeblendet, die Runde endet, beide sind blutig, du hörst dieses Grölen der Halle und dann werden erstmal so 2 Achtjährige oder so eingeblendet, die so in die Kamera jubeln und irgendwie so Let's Go schreien. Ich mir so, oh, was machen die da? Und warum werden die gerade gezeigt? Aber naja, gut. Ja, Anfangsphase gehört auch auf jeden Fall Brown in Runde 3, würde ich ihm auf jeden Fall geben, auch wenn 2 Judges gesagt haben, Barbarina holt die gegen Ende. Holt halt nach 3 nochmal. Also erstmal der Foot Sweep. Barbarina kommt hoch, frisst dann einen harten Ellenbogen, wo ich mir auch dachte, boah, der hat richtig gesessen. Nochmal ein Takedown von Brown, den muss man ihm auch geben. Aber ja, kann ihn halt erneut nicht festhalten. Und ab dann macht Barbarina Druck. Aber letztendlich gehören Barbarina die letzten 2 Minuten und ich hätte die ersten 3 der Runde Matt Brown gegeben. War halt dann schon nochmal wirkungsvoller, was Barbarina da gegen Ende gezeigt hat.
Ja, also, ist ein Coinflip, wie du immer sagst. Ne? Also man kann nicht außer Acht lassen, dass Matt Brown enorm investiert, aber effective striking, es ist halt wurscht, ob du 3 Minuten mehr Druck machst als der andere, wenn deine Treffer halt viel mehr Schaden bringen. Also da will ich auch keinen Judge jetzt irgendwie da diskreditieren oder so. Ich schaue jetzt nochmal krass über den Lebenslauf hier von Mike Brown. Das ist so Matt krank. Mike Brown, nicht natürlich Matt Brown, ja, pardon. Der hatte immer diese zwischendurch, da kann ich mich auch noch so gut erinnern, diese krasse Winstreak, wo er 7 in Folge gewinnt. Und dann ist dieser Welterweight Title Eliminator gegen Robbie Lawler damals, der über die Distanz geht.
Boah, mit Robbie Alter. Lawler über die Distanz gehen ist auch ein Statement an sich.
Genau, so ungefähr. Ich esse Nägel, das ist auch ungefähr so angenehm, wie mit Robbie Lawler über 5 Runden zu gehen. Aber die Namen musst du auch mal, das ist halt einfach so das Who is Who, das du halt irgendwie da liest. Robbie Lawler, Johnny Hendricks, Damian Maia, Donald Cerrone, das KO, das Elbow-Finish gegen Diego Sanchez, wo ich dachte,
komplett verrückt.
So, das war böse. Carlos Conde, Diego Lima, also Junge, ey, Junge.
Das sind halt Namen, die man, glaube ich, aus heutiger Zeit gar nicht mehr so richtig werten kann. Also so Damien Maia, Donald Cerrone und Robbie Lawler hat man noch lange gesehen als Schatten ihrer selbst. Aber zu der Zeit, in der Matt Brown mit denen im Cage stand, waren das halt absolute Killer. So, das kann man dann vielleicht, falls jemand noch nicht beeindruckt war, dann nochmal nachschieben. Das waren schon harte Schlachten.
Matt Brown war der Erste, der Wonderboy geschlagen hat. Krass. Das ist lange her, ich weiß. Aber das ist gut gealtert, möchte ich mal sagen.
Das stimmt wohl.
Hey, Matt Brown, du wilder Hund.
Ja, ich hoffe halt, wenn der wirklich noch weitermachen will, hat ja auch ein eigenes Gym, hat auch das Immortal Martial Arts Center, wenn der nicht langsam sagt, gut, ich glaube, ich bin Coach, dann hoffe ich halt, die UFC bleibt bezüglich ihm irgendwie in der Richtung. Und ja, der sieht halt wirklich noch gut aus, ne? Gibt ihm halt
so eine Botschafterrolle
oder so irgendwie.
Ja, man möchte ihn möchte irgendwie wissen, dass er ausgesorgt hat. Davon gehe ich tatsächlich auch aus, dass er seinen Weg geht. Aber ja, so einen letzten Legendenfight. Clay Guida ist ja auch so einer, der nicht weggeht.
Ja, eben. Und dann passen die für mich.
So krank.
Clay Guida halt. Ja, gewichtstechnisch passt schon. Welterweight dann halt.
Ja, wir treffen uns irgendwo. Ist für die beiden kein Problem.
Denk schon.
Sag wann, sag wo. Wir sind da. Bring Handschuhe mit. Eine kurze Hose wird nicht schlecht. Ja, wild, total wild.
Gehen wir trotzdem vielleicht, lassen wir Legenden Legenden sein. Bin mir, wie gesagt, sehr sicher, auch jeder Zuschauer hat den Kampf genossen. Ich habe, ja, den Appell könnte ich jedes Mal, habe ich das letzte Mal zu genau dem angesprochenen Clay Guida auf jeden Fall auch noch dagelassen. Hoffe, die Leute wissen das wertzuschätzen, dass man dem, in dem Alter noch im Cage steht und solche Leistungen abgibt. Ich verstehe natürlich aber auch, wenn es die Menschen gibt, die sagen, ich will halt Spitze der Division am besten einfach nur kämpfen sehen und ich habe nicht so wirklich Bezug zu Matt Brown. Ich glaube, der Kampf hat jedem Spaß gemacht. Trotzdem, mein Appell wäre auf jeden Fall, selbst wenn das ein Sleeper gewesen wäre, zu sagen, krass, dass die überhaupt noch in diesen Octagon steigen, da kann halt alles passieren in dem Alter. Aber Spitze der Division, junge Hungrige hatten wir auf jeden Fall danach, davor ja auch noch. Mhm. Nummer 2 gegen Nummer 6. Krass unterpromoteter Kampf, würde ich sagen. Fand ich irgendwie fast schon ein Skandal, dass dieses Ding so nirgendwo in irgendwelchen Trailern aufgebaut wurde, dass das so auf, relativ weit unten auf so einer Fight Night platziert wurde, mit einem Main Event, das jetzt auch nicht so super viele Leute irgendwie anzieht. Also ich glaube, ich hätte diesen Kampf sogar genutzt, um diese Karte noch voll mit zu promoten. Fand ich ein bisschen eigenartig, aber wir beide wussten natürlich, um was es da geht. Kyle Carr, Franz gegen Askar Askarov. Askar Askarov wäre auf jeden Fall danach in den Titelkampf gekommen, wenn er das Ding gewonnen hätte. Ich glaube, das steht eigentlich fest. Ja. Und Kai Kara Franz, eigentlich möchte man ja annehmen, in jedem Kampf geht es für beide Athleten auch ums Gleiche. Gegen den kann man vielleicht noch eher irgendwelche Argumente finden, aber hat, ne, wenn er genau den schlägt, zu dem ich das jetzt gerade gesagt habe, eigentlich ja das gleiche Ausrufezeichen gesetzt. War, glaube ich, größter Underdog der Karte.
Ja.
Also Sieger auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es wirklich der größte Underdog generell war, aber der größte Upset der Karte war es auf jeden Fall laut Wettquoten. Hat es da halt wirklich mit einem sehr, sehr gefährlichen Ringer zu tun, der, wie in dem Kampf bewiesen, auf jeden Fall auch ein ganz schönes Kinn hat.
Ja.
John Ennick bewertet diesen Kampf, beendet den Kampf, ich weiß nicht, ob du es rausgehört hast, mit den Worten, what a fight, flyweights forever. Macht dich sehr.
ich drehe tatsächlich teilweise den Ton weg, weil ich auch hier auch andere Dinge erzählen will, als was die Kommentatoren da vorlabern. Das beeinflusst einen ja schon irgendwie subjektiv, aber voll. Ennick, stabiler Dude, mag ich sehr. Großes Shoutout an ihn, hört mit Sicherheit hier zu. Ja, mit dem Ergebnis angefangen, hätte ich so nicht kommen sehen. Kai Kara Franz besiegt Askar Askarov nach Punkten. Wir hatten ja die Frage gestellt, ist das der Kampf, den Askar Askarov noch braucht, um den Titelkampf zu bekommen? Ja, die Frage müssen wir nicht mehr stellen. Die Geschichte habe ich übrigens, so fangen wir an, die Geschichte habe ich nochmal recherchiert mit seiner Taubheit. Also der kam tatsächlich komplett taub zur Welt. Und im Laufe seines Lebens hat sich das Hörvermögen bei circa 20% eingependelt. Ich meine auf dem rechten Ohr.
Genau, er hat unterschiedlich starke Ohren auf jeden Fall.
Also die Ansagen kommen immer, wenn er in der Pause ist, auch immer von der Seite. Trotzdem wissen wir, hat sehr viel aus seinem Leben gemacht. Also ich habe verdammten Respekt vor dem Kerl. Extrem guter Ringer, kam ungeschlagen in die Begegnung. Also 14 Siege, ein Unentschieden. Aber die Fallhöhe war enorm und der fällt jetzt auch erstmal. Also das war eine sehr, sehr bittere Niederlage gegen eines der größten Talente von City Kickboxing. Du hast es gesagt, der massive Underdog in diesem Kampf, aber trotzdem ein Kämpfer, der unterpromoted ist. Also Kai Kara Franz sieht sehr gut aus, ist ein sympathischer Dude, Familienmensch, absoluter Vorzeigesportler, kämpft so gut. Man hört all die guten Sachen, die man hören will. Also es hat eine gute Arbeitseinstellung, extreme Arbeitsmoral, irgendwie das Kind wird geboren und 3 Stunden später fährt er zum Training. Auch das Selbstbewusstsein ist nach dem Garbrandt-Sieg natürlich enorm hoch gewesen bei ihm. Feiert hier übrigens seinen 29. Geburtstag, das spricht ja auch wieder für ihn. Also der ist irgendwie nicht Kuchen oder so, das kennt er nicht. Ne? Er kämpft halt da gegen einen anderen Killer der Division, passt irgendwie ganz gut. Und ja, er war an Platz 6, du sagst es, der massive Außenseiter. Ich glaube, das ist der wichtigste Sieg in seinem Leben gewesen. Also hat er schon viel an Kampfsport gemacht, aber hier hat er einiges am Boden gut gemacht in dieser Division.
Ja, ich glaube halt auch, das Garbrandt-Ding davor war auch eine Sache, die ihn auf die Karte gesetzt hat, den Namen zu schlagen, auszunocken. Das hat auch viele Leute auf jeden Fall hellhörig gemacht. Ja, du hast ihm jetzt so viele gute Dinge zugesprochen, kann ich mich komplett ja, anschließen. Man hört auch wirklich aus dem Gym nur gute Worte und vor allem musste doch eigentlich auch von der UFC einfach durch seine Einstellung im Cage selbst geliebt werden. Der ist ja für jeden Scrap zu haben. Der winkt ja regelmäßig Gegner jetzt endlich mal in die Mitte, jetzt komm, hau dich mit mir. Das ist doch einer, den man haben will. Vor allem im Fliegengewicht, wo man irgendwie nicht so oft vermutet, dass Leute rumfallen. Der Typ knockt halt Leute weg. Gut, Askar Askarov kann er jetzt nicht finishen, aber der hat schon, weil er sich halt in jede Hand so motiviert reinlehnt, schon auch einen ganz schönen Killerinstinkt für diese Division. Also ich verstehe es wirklich noch gar nicht, warum der so wenig promotet wird, aber vielleicht hat die UFC es ja spätestens jetzt wirklich verstanden. Die Division selbst, wenn wir vielleicht das vorwegschieben, bevor wir ja, den Kampf ja auch nochmal so ein bisschen besprechen wollen, leckt sich irgendwie die Finger nach ihm. Davison Figueiredo schreibt danach, postet irgendwie ein Bild auf Instagram und sagt irgendwie, dass er lieber ihn will als Moreno. Der Kiwi soll es jetzt irgendwie sein, schreibt er. Kann ich auch, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen tituliert, so ein bisschen wirklich provokant gefordert. Obwohl diese Woche verkündet wurde, die UFC, nicht, also nicht verkündet von Helwani und so, kam irgendwie durch, die UFC plant mit dem vierten Kampf zwischen den beiden. Und Figueiredo, entgegen dieser Nachricht, sagt jetzt: Nee, kein Bock auf den Mexikaner schon wieder, ich will den Kiwi.
Was ich auch irgendwie verstehe, muss ich sagen, ist nicht sehr gewöhnlich in der UFC, dass man zum vierten Mal so einen Kampf macht, jetzt um den Titel.
Ja, die sind halt 1-1-1, ne?
Ja, und der lateinamerikanische Markt ist natürlich sehr, sehr wichtig. Moreno ist enorm beliebt. Also der Typ, der steuert einen soliden Hype-Train. Auf der anderen Seite, der Kiwi, wenn wir ihn so nennen wollen, Kai Kara France bringt halt auch einiges an Leuten mit, ne, und wird immer beliebter, wird immer besser, obwohl er hier eine ganz, ganz schwierige erste Runde verdauen
Auf
muss.
jeden
So,
Fall.
also,
Ich hätte vielleicht noch nachgeschoben, Moreno sagt dann auch, wie Figueiredo will doch nicht kämpfen, ich will einen Interimskampf mit dem Kiwi. Und Pantoja schreibt irgendwie auch noch, ich glaube, ich werde hier überhört, wenn, dann krieg ich den. Also jeder leckt sich plötzlich, also die ganze oberste Division leckt sich plötzlich die Finger nach dem Kampf von Kai Kara France.
was für uns super ist, für uns
Voll.
Zuschauer, denn das zeigt Motivation, das sind klasse Sportler und eine Division, die wie kaum eine andere durch ihre Vielseitigkeit besticht, hat hier wieder mal so ihr Aushängeschild vorne an die Tür gehängt, weil am Anfang sah es ja so ein bisschen nach Striker gegen Wrestler aus. Askarov holt sich den Single Leg Takedown, kontrolliert dann erstmal 3 Minuten lang, hat dann auch den Body Triangle, steigt auf den Rücken. Ist potenziell nahe am Finish, aber Kai Kara France beweist da nicht zum ersten Mal gute defensive Grappling-Techniken. Überlebt das Ganze und zeigt nicht nur defensives Grappling, im Stand ist er ohnehin gut, zeigt auch, dass er eine richtig gute Kondition hat,
Ja,
dass er in
und
der
dass
zweiten
er
Runde
ruhig ist.
genau, dass er nicht
Tief
überpaced und
entspannt.
nicht zu so dem Adrenalinschub verfällt, dass er einfach sich da wieder fasst und sammelt und gesetzt in die zweite Runde reingeht, obwohl die erste so klar für Askarov ist, die er da knapp am Rear Naked Choke oder am Neck Crank auch mal war, hatte die Arme kurzzeitig mal verschränkt, da habe ich mir gedacht, oh,
Mehrfach.
so ein Ringer, wenn der gegen den Kiefer drückt, das habe ich selbst schon erlebt, das schmeckt jetzt nicht so lecker, aber übersteht das halt und kommt zurück.
Hast du gesehen, dass Askarov, ich glaube, der war auch einfach frustriert, dass er das Ding nicht einfach losgeworden ist. Er muss dann halt mit dem runden Ende runterklettern und schubst ihn auch noch so von sich weg und ist, glaube ich, nur frustriert.
Und zeigt den Eye-Poke an. Die blutende Wunde am Auge auch irgendwie so. Also da waren sie nicht so grün, sagen wir mal so.
Aber auch da, Kai Kara-France dreht sich um, lächelt, sagt, gut, gleich geht's ja weiter.
Schauen wir mal.
Er ist schon ein cooler Typ.
Ja, auf alle Fälle. Und in der zweiten dann direkt schöne Hände von ihm, ne? Also brutaler Handspeed von Kai Kara France. Askarov holt sich wieder den Takedown, aber Kara France kommt dieses Mal hoch und geht dann an die Arbeit. Holla die Waldfee, hat sich da mal ordentlich Respekt verschafft. Askarov bekommt dann auch keine Takedowns mehr und Kai Kara France kommt dafür in sein Fahrwasser, zeigt da mal, wo der Bartel den Most herholt. Also das war im Stand zu viel für Askarov. Die zweite Runde habe ich auf jeden
Ganz
Fall für
klar.
Kara France gewertet.
Ja, auf jeden Fall. Also, man muss ja auch sagen, Askarov hat die Takedowns geholt, aber da unten ist relativ wenig passiert.
Ganz genau. Und
Meine ich
das war der
auch.
Unterschied zur ersten Runde. In der ersten Runde konnte er hinten raufsteigen, konnte minutenlang Druck machen, war der Submission halt sehr, sehr nahe. Und in der zweiten Runde konnte er kein Kapital mehr draus schlagen.
Und kriegt halt wirklich starke Hände ins Gesicht gehauen. Landet auch nochmal tatsächlich. So richtig angeschlagen wirkte er irgendwie motorisch gar nicht. Landet tatsächlich auch in diesen Sequenzen selbst schon auch ein paar Hände. Aber natürlich kein Vergleich zu dem, was er abbekommen hat. Also ich hätte das Ding auch ganz, ganz klar für Kai gewertet. Dann haben wir diesen Tieftritt mit Rundenbeginn von drei von Askarov. Ich habe jetzt hier nur Notizen stehen, obwohl ich sofort sagen will, nein, Absicht, Fragezeichen, will ich ihm beim besten Willen unterstellen. Aber ja, war halt ein super Teil. Also das Moment.
Er winkt halt ab, er dreht ihn halt voll in die Eier. Nein.
Niemals. So. Ja, sieht man unangenehm oft. Ja, war halt super Timing für ihn. Also ich glaube wirklich nicht, dass es Absicht war. Sowas möchte ich wirklich niemandem unterstellen. Aber Momentum war ganz klar auf Seiten von Kai Kara-Franz. Konditionell hatte ich das Gefühl, Kai ist besser am Start. Kopfschmerzen hatte auf jeden Fall mehr Askarov. Aber letztendlich hat es ja auch nicht viel ausgemacht.
Ja.
Hat dann taucht aber zu Beginn, wenn als die Runde dann doch wirklich, sage ich mal, beginnt, auch erstmal unter so einem Schwinger ab und hat zumindest mal so einen Bodylock, so Hände verschlossen hinterm Rücken, springt dann, coole Szene, ne, drängt Kai ja erstmal an den Cage und springt dann in den Body Triangle. Das war akrobatisch, habe ich so auch noch nicht oft gesehen. Aber Kai wird ihn los, Askarov hängt wieder an einem Bein, wird verteidigt und von da an landen wieder Hände im Ziel.
Problem, was ich bei Askarov sehe, und das ist natürlich ein sehr, sehr pingeliges Problem, das ich da ausmache, der Typ ist verdammt gut, war bis jetzt ungeschlagen, ist, dass er weniger als 25% seiner Takedown-Versuche erfolgreich abschließt. Viele zermalmt er einfach, weil er konstant den Druck macht und irgendwann den Takedown bekommt und die dann komplett auspowert. Aber Kara Franz ist so ein Duracell-Hase, der springt in der nächsten Runde wieder genauso schnell rum, dem rappt das keine Energie raus. Der ist enorm stark, wenn es ums Konditionelle geht. Und das war hier für mich so das Ausschlaggebende. Normalerweise, ja, auch wenn Askarov 4-5 Versuche immer braucht, bis er dann den Takedown bekommt, irgendwann bekommt er ihn und dieses komplette dir Aufgaben geben, dich überfordern und dich dann irgendwann runterziehen und minutenlang beschäftigen, das macht die Leute komplett fertig. Also Benavides haben wir gesehen, Pantoja haben wir gesehen, Tim Elliott. Das konnte er bei Kara Franz nicht machen. Der kommt wieder hoch und der legt dir halt in der nächsten Runde oder in der nächsten Minute, wenn es in der Runde ist, dass er sich wieder hochkämpfen muss, genau wieder so los. Da geht kein Tempo verloren, da geht keine Agilität verloren, keine Explosivität verloren. Das habe ich als Gegenstück zu Askar Askarov bisher noch nicht beobachten können. Und da mache ich für mich so diesen Switch, diesen Momentum-Switch aus in diesem Kampf. Mhm. Also das ist so in der zweiten Runde passiert, als man merkt, Askar Askarov bekommt den Takedown nicht mehr und konnte nichts machen am Boden und jetzt ist der wieder da und macht ihm richtig Probleme. Und in der dritten Runde, glaube ich, hat er ja auch drei Takedowns versucht und keinen mehr bekommen. Ja, genau, hier habe ich es. 0 von 3. Und dann schwimmt ihm halt die Runde komplett weg. Die schwimmt ihm komplett weg. Also da ist für mich einfach die Takedown-Gefahr weg. Sie sind erfolglos, diese Versuche. Er bekommt auch den dritten und nicht mehr. Und dann ist Kara Franz übermächtig. Also im Stand ist er halt dann noch einen Ticken besser und viel schneller, finde ich. Und das macht den Unterschied in diesem Kampf.
Frag mich gerade, also natürlich hatten wir auch super klasse Ringer in der Division, so ein Cejudo und so. Frag mich, ob es vielleicht wirklich auch bei kleineren Leuten so ein bisschen schwieriger ist, einen Takedown zu holen. Schwerer, also tiefer Schwerpunkt, klein, gelenkig, eine Hüfte rausdrehen und so, traut man solchen Leuten noch eher zu als so einem großen Schwergewicht. Wenn du das einmal irgendwie ins Wanken gebracht hast, dann fällt es vielleicht eher. Weiß nicht. Ist mir gerade so durch den Kopf geschossen, als du gesagt hast, er bringt so wenig Takedowns durch. An sich wird man ihn ja als mit den besten Grappler und Ringer der Division trotzdem noch betiteln. Und Cejudo ist natürlich jetzt auch ein Maß. Ne? Ich weiß auch nicht, wie viel Prozent der Takedowns der durchbringt, aber es ist halt ein Olympia-Ringer, der Gold geholt hat. Also das ist vielleicht wirklich auch eine Sache, an der man Athleten nicht vergleichen sollte. Ja, das Ergebnis steht auf jeden Fall fest. Also unabhängig davon, ob ich mir jetzt da Gedanken über mögliche Ursachen und Faktoren, die da mit reinspielen, mache. Er bringt halt nicht jeden Takedown durch. Du hast recht, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Kai Kara-Franz konditionell einbricht. Man muss aber auch sagen, dass es gleichermaßen wenige Fliegengewichte gibt, die dann so heftig Schläge um die Ohren hauen. Die schlagen halt wirklich für die Division richtig ein.
Willst du eine kranke Statistik hören? Fliegengewichtsrekord in der UFC für Takedowns. Demetrius Johnson 58.
Voller die Wald. Zu dem kommen wir heute auch noch auf jeden Fall.
Ich habe vorhin übrigens gesagt, Curtis Blaydes hat die meisten in der UFC-Geschichte. Ich meinte natürlich im Schwergewicht. In den anderen Divisionen ist das ja immer unterschiedlich verteilt. Ich meine, George St. Pierre hält den Allzeitrekord. Ich glaube, fast 90 Stück oder so gehabt in seiner Karriere. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, aber Demetrius Johnson, habe ich hier rausgesucht, ist halt der Rekordhalter im Fliegengewicht, weil wir ja hier im Fliegengewicht gelandet sind, mit 58. Natürlich sind das schnelle Gewichtsklassen, aber Askarov lebt natürlich von Takedowns und von dieser Gefahr wenigstens mal, den Gegner zu beschäftigen, in den Rückwärtsgang zu drängen, auch am Zaun zu halten, wo er ihn dann ja auch oft abclincht, auch wenn er den Takedown nicht holt, clincht er die Leute ja ab und zermürbt sie dann und wie hier in der ersten Runde klettert da mal auf den Rücken und macht solche Dinge eben. Das, damit steht und fällt sein Game und es ist zum ersten Mal gefallen, weil er dann in der dritten Runde gar keinen mehr bekommen hat und weil er in der zweiten Runde kein Kapital schlagen konnte aus dem Takedown und Kai Kara Front halt nicht nachlässt. Der kämpft genauso weiter wie davor und der wirkt auch irgendwie nicht so. Du merkst es bei manchen Kämpfern, die kassieren den Takedown und das macht was mit denen. Die fangen an zu denken und machen ganz komische Sachen und stehen ganz seltsam irgendwie und schalten ihre eigenen Stärken komplett aus. Bei Kara Franz denke ich mir, der kalkuliert das bewusst ein. Der weiß, wenn ich so und so kämpfe, irgendwann lande ich Treffer, meine Hände sind einfach super schnell, das ist Weltklasse, dann soll der halt nochmal einen Takedown holen. Ich komme da schon wieder raus. Also das ist hier eine starke Fähigkeit und körperlich auch besonderer Junge.
Auf jeden Fall. Ja. Ich wünsche ihm nur das Beste, glaube ich, so der an dieser Fliegengewichtsspitze, für den ich am meisten gerade so ein bisschen route. Moreno ist halt natürlich auch ein absoluter Publikumsliebling, aber der hatte den Gürtel. Der wird auch dieses Ansehen in Mexiko nicht mehr verlieren. Ich würde es feiern, wenn das City Kickboxing auch noch Fliegengewichtsgürtel bei sich im Gym aufhängen können. Coole Truppe irgendwie, sage ich immer wieder, wenn die Situation reinpasst. Und ja, wie gesagt, die Division leckt sich die Finger nach dem Gegner. Bin sehr gespannt, ob er seinen Titelshot bekommt und ob er vor allem noch darauf warten muss, ob da Figueiredo und Moreno erstmal ein viertes Mal miteinander kämpfen.
Ja, auf jeden Fall.
Was glaubst du, gegen wen hätte er die größten Probleme und wer liegt ihm am meisten? Ich weiß, ich bin gemein, aber ich traue dir solche spontanen Gedankenspiele zu. Pantoja halt auch wieder ein guter Grappler, ne?
Ja.
Moreno natürlich auch, Figueiredo eigentlich auch, ja. Figueiredo körperlich auf jeden Fall am eindrucksvollsten, würde ich sagen.
Bei Figueiredo, das ist ganz unterschiedlich, weil jeder halt auch unterschiedliche Stärken mitbringt. Bei Figueiredo muss ich sagen, wenn Kai Kara-Franz 5 Runden lang dieses Tempo macht, ist Figueiredo mit diesem harten Cut und seiner Physis irgendwann mal an dem Punkt, wo er Pausen braucht.
Letztes Mal sah er aber besser aus.
Letztes Mal sah er aber wieder besser aus. Und hat jetzt auch alles umgestellt mit Cejudo und so, deswegen würde ich das einfach mal gerne sehen, wie sich das zuträgt. Bei Moreno glaube ich, dass Kara Franz schnellere Hände hat als Moreno.
Ich glaube aber auch, Moreno ist ne Mexikaner, Klischee-Mexikaner, ich glaube, mit dem kannst du halt, dem kannst du so ein Ding von Kara Franz auch mal ins Gesicht jagen. Hat er ja auch im ersten Kampf gegen Figueiredo gezeigt.
Genau. Sagt dann, war das alles, Junge, oder so, ja. Und marschiert halt weiter nach vorne. Ah ja, super spannend. Also 29, muss man auch hier nochmal ansprechen, das Alter von Kai Kara-Franz. Er kann theoretisch auch mal noch 2-3 Jahre warten, bis das dann passiert mit dem Title Shot. Dann ist er im besten Alter.
Aber merkst du, was wir beide auch noch machen? Pantoja wird übersehen. Wieso sprechen wir über den nicht richtig?
Ja, ich keine Ahnung.
Der hat halt zwei Siege gegen Moreno.
Wahrscheinlich liegt es an dieser Niederlage gegen Askar Askarov.
Ja, kann gut sein, aber...
Das war auf dieser Card mit Figueiredo und Benavides und da haben wir, ich weiß noch, da haben wir uns damals unterhalten so und wir haben beide gesagt, Askarov besiegt Pantoja so klar, der klopft jetzt da an. Und dann streicht man den irgendwie so toll, aus dem Kopf.
Aber
auch ist ja auch total blöd eigentlich, ja, 100%. Also.
Ja, egal wie, es ist eine geile Division, wir haben da ja auch immer noch die Manel Cups und so und es ist, also 100% spricht Anik das ja auch an, als er sagt, Flyweights forever. Das will ich doch nie mehr vermissen. Also, dass diese Division eine Zeit lang auf der Kippe stand und gestrichen werden sollte.
Ja, da so hören wir komplett auf. Also, dass es immer die Divisionen, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Also, der Durchschnittszuschauer will die Brummer sehen und die heftigen Typen, die 1,90 groß sind und 110 Kilo schwer oder vielleicht noch größer und noch schwerer. Aber was das für ein Sport ist hier, den wir hier geboten bekommen. Okay, I get it. Da machst du halt vielleicht nicht den krassen Umsatz, wenn die Karte jetzt heißt Figueiredo gegen Benavides, wobei ich das nicht mehr so wiedergeben würde, weil Figueiredo jetzt ein Name ist oder auch Moreno jetzt ein Riesenname ist. Aber dennoch musst du das doch, ist das doch wirklich ein Herzstück von der UFC. Das ist doch der große, schnelle Sport, die krasse Technik. Aber das ist auch immer schon so ein Klotz gewesen für diese Divisionen. Wenn man sieht, wie wenig Beachtung in dieser GOAT-Division zum Beispiel auch ein DJ bekommt, ein Demetrius Johnson.
Skandalös.
Da muss man selber, ich muss selber sagen, wie dumm bist du, weil ich viel zu wenig in dieser GOAT-Division, da spricht man von Anderson Silva und von John Jones und von GSP, da muss ein Demetrius Johnson dabei sein.
Stimmt, du
Der
kannst auch,
muss
wenn
da
die bei den
dabei sein.
kleinen Jungs sind, auch ein Cejudo mit erwähnen.
Wunderbar, Triple C, the most cringy guy ever, aber keine Ahnung, der Typ ist Goldmedaillengewinner und war in zwei Divisionen erfolgreich. Also bitte.
Eben.
Und was sprechen wir da?
Ja, es ist, glaube ich, halt auch eine Sache, ein Thema, in das du investieren musst. Du musst den Leuten halt auch geile Trailer. Was kann die UFC denn besser? Es gibt böse Stimmen, die sagen, die machen eigentlich die Sache, die die UFC am allermeisten von den anderen Organisationen absetzt, ist letztendlich die Promotion, das Marketing, all das darum. Im Cage wird
Entertainment.
natürlich geht da höchstes Niveau ab, aber ne, wir kommen später auch nochmal zu One. Du kannst mir nicht erzählen, dass es da, wenn es da um Titelkämpfe geht, da so Welten zwischenliegen. Aber wie schmackhaft die UFC einem Kämpfe macht, das machen die halt einfach besser als jeder andere. Und wenn die halt so eine Figueiredo, gut, der spricht jetzt kein Englisch, vielleicht macht es einem da so ein bisschen schwer, aber wenn die von mir aus dann so ein Moreno Kai-Cara France-Ding groß aufbauen und mit ihren Gänsehaut-Trailern wochenlang promoten, warum denn nicht? Weißt du, weil ich alle Prelims gucke, wie oft ich inzwischen diesen Volkanovski-Korean Zombie-Trailer gesehen habe? Ich habe den halt wirklich schon 30, 40 Mal gucken müssen. Natürlich schalte ich dann weg, mache gerade was anderes, gehe mal kurz in die Küche, aber der wurde mir schon so oft aufgezwungen. Also
Ja.
ist nicht nur die, der ganze UFC 274 mit Khamzat und mit Piotr Jan und so, super Karte. Aber da müssen die halt Teil dran haben. Und dann passiert es halt, dass so ein Kai Kara France und so ein Askar Askarov direkt unter dieser Spitze auf der Karte kämpfen. Irgendwo als, ja, nicht mal Co-Main Event oder so. Und es kein Mensch mitbekommt. Das finde ich halt wirklich letztendlich am allerproblematischsten. Die Athleten machen alles richtig. Wie du gesagt hast, dieses Leistungsniveau, dieses Tempo. Ich wüsste nicht, was die da noch besser machen sollen.
Oh, ich lese gerade, ich habe hier meinen Arbeitsplan aufgerufen für den Mai. UFC 274 kommentiert ein gewisser Sebastian Hackl.
Das wird Spaß machen.
Ich glaube, das wird richtig Spaß machen, ja. Bin mir sogar re relativ sicher, dass das richtig Spaß
Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Hoffe, Zuhörer, bin mir aber auch vollkommen si sicher, tun das gleichermaßen. Vielleicht habt ihr den Trailer ja tatsächlich noch nicht gesehen. Macht auf jeden Fall Laune. Spätestens der sollte die Leute auf jeden Fall wachklingeln. Volkanovski auch so ein Trainer, so ein Athlet. Wenn jetzt gerade im City Kickboxing, der so ein bisschen nicht richtig Liebe bekommt, die er meiner Meinung nach verdient hat, auch ein absoluter Killer. Korean Zombie macht immer Spaß. Piotr Jan, Aljamain Sterling, in dem Ding steckt natürlich Feuer und wir haben halt den Hype von Khamzat Chimaev. Ich glaube, der Pay-Per-View wird auf jeden Fall Laune machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du den kommentierst. Freue mich gleichermaßen, dass wir darüber sprechen werden, sowohl im Vorhinein als auch im Nachhinein, dass du mir noch so ein bisschen Eindrücke vom Kommentieren selbst mitbringst. Gleichermaßen freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, die wir aufnehmen. Haben wir noch ein, zwei Kämpfe, die wir besprechen würden, aber ich würde an der Stelle sagen, hierbei belassen wir es erstmal.
Ja.
Bedanke mich an der Stelle wie immer bei allen Zuschauern, Zuhörern da draußen. Die Aufforderung kennt ihr, wir sollten sie wiederholen, ne? Die Daumen hoch drücken, die Glocken da lassen und so weiter. Das hilft uns auf jeden Fall. Nur Liebe für euch. Wir schätzen eure Liebe auf jeden Fall. Kriegen da ja genug ab. Und in dem Sinne verabschiede ich persönlich mich auf jeden Fall schon mal.
Ja, es gab einige Anregungen und das finde ich spannend, weil das auch immer mehr wird. Also jetzt haben wir über 400 Abonnenten schon. Es kommen wirklich coole Beiträge. Zum Beispiel wurde sich gewünscht, das Thema Doping mal unter die Lupe zu nehmen. Welches Thema interessiert euch? Wäre das Thema Doping was für euch? Da müssen wir irgendwann drüber sprechen. Über das Thema Gewicht machen müssen wir sprechen. teilt uns mit, schreibt uns alles rein. Wir lesen jeden Kommentar. Also da, glaube ich, sind wir solide aufgestellt. Wenn Flo keine Zeit hat, übernehme ich das. Wenn ich keine Zeit habe, dann übernimmt Flo das. Es wird auf jeden Fall gelesen. Aber ich kann das nur nochmal unterstreichen, was du sagst. Abonniert uns, lasst ein Gefällt mir da oder auch irgendwie einen Kommentar oder so. Das ist immer gut für den Algorithmus. Ja, und an alle die, die das Ganze als Hackmans MMA Show, als Podcast hören, auch da eine Bewertung da lassen. Spotify ist richtig abgegangen in den letzten Wochen. Also jetzt, glaube ich, sind es 64 Bewertungen. Allein in den letzten 3 Wochen oder so, glaube ich, sind 40 Bewertungen dazu gekommen.
Aber also, kommt auf YouTube. Macht euch bemerkbar. Wir wollen wissen, wer uns zuhört, was ihr hören wollt. Ne? Das kann man bei Spotify halt nicht.
Genau. Das ist der Punkt. Aber ich wollte damit ausdrücken, die Wertschätzung ist auf jeden Fall da. Da wächst was, da gedeiht was. Ihr bringt euch ein, macht das weiterhin. Aber alles steht und fällt mit YouTube. Das wollen wir richtig groß machen. Da wollen wir uns reinhängen. Wir möchten demnächst Peter Sobotta holen. Und ja, auch morgen wieder sprechen über diese UFC Fight Night. Denn da gab es ja noch 2 Kämpfe auf der Main Card. Und es gab noch die Prelims. Und es ist ja noch so viel mehr passiert. Also, seid wieder dabei in circa 24 Stunden bei den Championship Rounds mit Flo und mir. So long. Kuss aufs Auge. Bis denn.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.